jetzt seht ihr es vielleicht. Ich habe heute hier so mit was mit Schrift. Aber könnt ihr nicht lesen, ne? Und wenn ihr es lesen könnt, dann versteht ihr es vielleicht nicht. Aber ich habe hier Schrift. Das hat ein bisschen was heute mit dem zu tun, worum es heute geht. Man rennt manchmal rum und will irgendwas mitteilen und es kommt nicht an. Wo Menschen zusammenkommen, da gibt es Missverständnisse. Das kennt ihr bestimmt. Und kennt ihr das vielleicht, dass man jemanden schon ziemlich gut kennt und man spricht auch dieselbe Sprache, jetzt Deutsch meinetwegen oder Farsi oder was weiß ich. Aber irgendwie kommt das, was ich sagen will, nicht an. Selbst bei so Menschen wie Partnern oder Ehepartnern ist es ja auch schon mal der Fall. Obwohl die sich gut kennen und vielleicht auch miteinander wollen, geht irgendwie die Sprache so nicht richtig hin und her. Oder der andere sagt irgendwas zu mir und ich höre das, aber ich weiß überhaupt nicht so richtig, was er meinen könnte. Da fehlt mir irgendwie ein gewisses Verständnis oder irgendein Vorwissen oder irgendwas. Und jetzt stellt euch vor, euch sitzt jemand gegenüber, der eine Sprache spricht, die ihr gar nicht versteht. Und selbst im Deutschen kann es sein, dass jemand, der einen deutschen Pass hat und in Deutschland geboren ist, was redet, was ich nicht verstehe. Wenn er zum Beispiel aus Oberammergau kommt und ich aus Sachsen. Ja. Also das ist schon ziemlich knifflig mit den Sprachen. Und die sind auch noch über die ganze Welt verstreut. Es gibt viele, viele davon und man muss sich viel Mühe geben als Menschheit, diese ganzen Barrieren zu überbrücken. Und es wird ja noch komplizierter. Nicht nur das, was wir sprechen, kann beim anderen nicht ankommen. Oder die Sprache, die wir sprechen, kommt auf eine ganz bestimmte Art bei jemandem an. Sondern auch unsere Taten sprechen eine Sprache. Ja, ich kann meine Hände für Gutes einsetzen oder für Schlechtes. Und es spricht eine Sprache, sagt man. Das sagt etwas, was ich auch tue. Noch ganz anders ist mir eingefallen, es gibt ein Buch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. Ja, toll. Jetzt haben wir die Liebe, die ja irgendwie alle Menschen toll finden und jeder sich darauf einlässt. Ja, und dann gibt es auch noch fünf davon. Schön. Versteht man sich dann doch wieder nicht, möglicherweise, wenn der eine die Sprache der Liebe spricht, die viel Zeit investiert, um mit dem anderen zu sein, und der andere braucht das gar nicht, der will stattdessen lieber Geschenke machen. Oder so. Ja, ich kenne auch die ganzen fünf Sprachen nicht, habe das nur mal so gehört. Aber selbst in der Liebe gibt es Missverständnisse. Gut, man kann seine Zuneigung verschieden ausdrücken und man kann überhört werden darin. Diese ganzen Sprachen und Schriftzeichen und so, die man so sehen oder überhören kann, davon spricht auch die Bibel im weitesten Sinne. Die Bibel spricht auch davon, dass es verschiedene Sprachen gibt und über die Probleme, die damit zusammenhängen, dass es verschiedene Sprachen gibt. Ich gehe heute deswegen ziemlich quer durch die Bibel. Und zwar fange ich an beim Turmbau zu Babel und komme dann nach Jerusalem zum Pfingstfest. Gucken wir mal, was daraus wird. Die Turmbauerzählung ist euch wahrscheinlich bekannt oder dem fast jeden von euch. Kurze Vorworte: Sie gehört zur Urgeschichte. Das ist der allererste Anfangsabschnitt in der Bibel, die ersten 10,5 Kapitel. Und der Turmbau zu Babel schließt diese Urgeschichte ab, steht also am Ende. Und in dieser Urgeschichte, die wir da in der Bibel finden, im Genesis-Buch oder im ersten Mosebuch, die ist meiner Meinung nach nicht historisch gemeint, sondern die Urgeschichte beschreibt das, was der lebendige Mensch in seiner Welt vorfindet. Die Urgeschichte ist zusammengestellt und geschrieben ungefähr 600 Jahre vor Christus, also dort, wo die Juden im babylonischen Exil herausgefordert waren, ihren Glauben zu definieren und auf den Punkt zu bringen. Und dort haben sich die klugen Leute, die gottgläubigen, tiefgläubigen Juden zusammengesetzt und haben gesagt, so erleben wir unsere Welt und unseren Gott, der über dieser Welt steht. Und diese Turmbau-zu-Babel-Geschichte, übrigens ist diese Geschichte in Babylon geschrieben, diese Turmbau-zu-Babel-Geschichte beschreibt uns zwei ganz bestimmte Aspekte des Lebens von Menschen und wie sie sich wahrnehmen. Ich lese jetzt mal diesen Abschnitt aus Genesis 11, Verse 1 bis 9. Und die Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel formen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich zu tun ausdenken. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie ihre Sprache nicht mehr gegenseitig verstehen. Und der Herr verstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. In dieser Erzählung, da finden wir zwei grundsätzliche Erkenntnisse über die Menschheit vor. Sie sind mit ihren unterschiedlichen Sprachen über die Erde verstreut. Ja, also das ist der Zustand der Menschheit. Überall sind sie, sie verstehen sich mal mehr und mal weniger und sind einfach weit auseinander. Und die andere Erkenntnis, die Menschen wollen ihrem Leben eine Bedeutung geben, aber scheitern damit mehr oder weniger. Das ist die andere Erkenntnis übers Menschsein. Die Menschen wollen sich selbst eine Bedeutung geben, und ihrem Leben und ihrem Dasein, aber scheitern damit mehr oder weniger. Das ist das, was die Israeliten in Babylon erleben mussten. Ja, sie wurden dorthin verschleppt. Sie wurden von dem babylonischen König aus dem zerstörten Jerusalem weggeholt und mussten dort sein, haben dort ihre Glaubenskrise durchmachen müssen und haben aber dort gesehen, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Babylon ist zwar echter Hammer, die Stadt damals gewesen, aber alles ist auch nicht super toll. So viel zu der Rolle der Menschen in dieser Geschichte. Welche Rolle spielt Gott in dieser Erzählung? Jetzt mal abgesehen davon, dass er aus dem Himmel herabfahren muss, um sich das anzugucken und dann zu den anderen sagt, lasst uns nochmal herabfahren, nachdem er wahrscheinlich mit ihnen sich beratschlagt hat. Gut, das ist ein anderes Thema, auch sehr, sehr spannend, aber was ist die Rolle Gottes? Naja, ich sag mal so, er entschließt sich dazu, dass er und seine Kraft etwas bewirkt in dieser Stadt. Wir als Christen könnten sagen, seine Kraft, sein Geist bewirkt etwas. Und dann will ich jetzt gar nicht sagen, er bewirkt die Tragik des Auseinandergerissenseins der Menschen, sondern ich möchte es positiv ausdrücken und sage, Der Geist Gottes wirkt Verschiedenheit und Vielfalt. Das bedeutet zugleich, dass Gott verhindert, dass Menschen gleichgemacht werden, damit sich Macht ansammelt und Macht gebraucht und möglicherweise missbraucht wird. Die Bündelung von Macht wird verhindert. Offensichtlich liegt Gott da was dran. Und wir müssen nicht weit in die Vergangenheit gucken, um uns zu erinnern, dass es wirklich nicht so schlecht ist, das zu verhindern, wenn Menschen versuchen, Macht zu bündeln durch Gleichheit. Zwischen 1933 und 1945 gab es den großen Versuch einer Machtbündelung, der kläglich und sehr, sehr desaströs gescheitert ist. Und es gibt heute Regime und Länder, in denen Gleichmachung, ich denke an Nordkorea zum Beispiel, ist ein Paradebeispiel, aber es ist auch so schön verständlich, wo Menschen gleichgemacht werden und wirklich nicht alles gut ist, um der Macht willen. Und ich denke heute an manche Bestrebungen, die im Bundestag heute zu hören sind, von der rechten Seite der Sitze, wo man sich echt fragt, was diese Gleichmacherei soll und man Angst kriegt, wenn man daran denkt, dass das mal kommen soll. Und ich hoffe, es kommt nicht. Ich hoffe, dass es verhindert wird. Und ich komme zurück nach Babel. So schön und wunderbar dieses Projekt Stadt und Turm auch klingt, es wird immer Menschen in Leid bringen. Alle, die das nicht wollen, die müssen weg, sonst gibt es keinen Erfolg. So ist die Logik. Die Menschen von Babel, die wollen Macht durch Einheit und sie wollen sich selbst einen Namen machen, sich selbst Bedeutung verschaffen. Und das will Gott nicht. Und darum schenkt er ihnen stattdessen etwas Gutes. Ja, während der Mensch gleich machen will, schafft Gott Vielfalt und verstreut sie über die ganze Erde. Ja, so positiv ich das nur auch sehen kann und darstellen kann, diese Vielfalt schafft uns natürlich heute auch wieder Probleme. Ja, wir verstehen manches nicht von dem, was ein anderer macht oder sagt. Andererseits können wir sagen, ja, wir schaffen das auch ein bisschen, das zu überwinden, diese Probleme, indem wir andere Sprachen lernen einfach, andere Kulturen kennenlernen, eintauchen in andere Gebräuche, Sitten, Lebensweisen, Denkweisen, um dann vielleicht nach und nach zu verstehen und selbst anzueignen, zu lernen, miteinander gut klarzukommen. Wir können dadurch viel Großes erreichen. Die Frage ist aber wieder, gehen wir in Richtung Turmbau zu Babel und wollen uns damit ein großes Denkmal setzen. Auch heute müssen wir uns fragen, was wollen wir Großes erreichen? Und zu welchem Preis geschieht das? Wir bleiben immer in dieser Zwickmühle zwischen Großes, Gutes schaffen, aber dabei irgendwie auch Schlechtes mit in Kauf nehmen müssen. Ich denke, und ich bleibe mal wieder bei der Politik, Europa als große friedliche Bastion ist eine Riesenerrungenschaft. Jahrzehntelang haben wir Frieden, keine kriegerischen Auseinandersetzungen in Deutschland und ringsherum erlebt. Was für ein riesengroßes Geschenk und eine Errungenschaft. Aber diese friedliche Bastion lebt offensichtlich nicht ohne abgeschottete Grenzen und abgeschottete Festungen. Und vor dieser Festung sterben Menschen und ringsherum geht dort die Erde kaputt, wovon wir unseren Wohlstand aufgebaut haben. Es gibt kein Babylon, es gibt keinen Turmbau, keine große Stadt ohne irgendwen, der daran leidet. Und das findet Gott schlecht. Deswegen verwirrt er die Sprachen und verstreut lieber über die ganze Erde, damit wir darauf zurückgeworfen werden, neu miteinander ins Gespräch zu kommen und uns versuchen zu verständigen. Es bleibt die Erfahrung bis heute, wir kommen in unserer Vielfalt einfach immer noch nicht zufriedenstellend zueinander. Dort, wo wir aus unserer eigenen Kraft heraus Großes schaffen wollen. Die Sprachen bleiben verworren. Und jetzt gehe ich mit euch nach dieser Erkenntnis, nach dieser Grunderkenntnis, wie es uns, um uns Menschen steht, die im Turmbau zu Babel beschrieben ist, gehe ich 600 Jahre weiter nach Jerusalem. Dort ist das Pfingstfest. Jesus hatte gesagt, bleibt hier in Jerusalem. Dort wird der Beistand, der Tröster zu euch kommen und bleibt hier zusammen und wartet ab, bis er kommt. Und dieses Pfingstfest kommt in Jerusalem und dieses Pfingstfest setzt neue Maßstäbe. Ich lese nicht das Komplette, ein bisschen kürzlich ab. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder, die Christen, am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Jetzt kommt eine ellenlange Aufzählung von verschiedensten Landsleuten, die sich dort versammeln. Jetzt kommen die ganzen verschiedenen Sprachen und Ländereien in den Blick. Fassungslos riefen diese verschiedensten Muttersprachler: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und dann erzählen sie in den verschiedenen Sprachen vom Evangelium, vom Glauben an Jesus Christus. Wieder wirkt Gottes Kraft sein Geist. Wieder wirkt sein Geist an den Menschen. Und zwar wie? Dieser Geist macht sie nicht alle gleich, sondern sein Geist erschafft eine Gemeinschaft, in der bei aller Unterschiedlichkeit, die bestehen bleibt, Verständnis füreinander geschaffen wird. So soll christliche Gemeinschaft sein. Bei allen Unterschieden müssen wir die Einheit im Geist Gottes suchen. Der Geist Gottes richtet Menschen aufeinander aus, egal wie unterschiedlich sie sind und egal welche Sprachen sie sprechen. Wir müssen bei Problemen, die unter uns auftreten, in den Dialog gehen, ins Gespräch gehen, und zwar mit dem Wunsch, den anderen verstehen zu wollen. So lassen sich große Pläne umsetzen, und zwar im Sinne Gottes und nach seinen Ideen, sonst werden wir verstreut. Ich halte jedes Problem für lösbar, wenn alle Beteiligten sich vom Geist Gottes im Glauben anleiten und verändern lassen. Hier im wahrsten Sinne des Wortes, der Geist Gottes verändert die Sprache der Leute. Und das geschieht nicht durch unsere Kraft, diese Veränderung und das sich hineinnehmen lassen, sondern allein durch Gottes Kraft. Es ist Gottes Geist, der es tun kann. Wir Menschen würden immer wieder mit all unseren Problemen oder Möglichkeiten, die wir vielleicht wollen, immer nur wieder versuchen, unser Gegenüber, mit dem wir eigentlich klarkommen wollen, uns gleich zu machen. Dazu tendieren wir leider. Aber Gott führt uns in tiefem Frieden zueinander, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Für Verständnis und Frieden untereinander ist also nicht von Bedeutung, wo du dir einen Namen machst, sondern etwas anderes. Für Verständnis und Frieden ist nicht bedeutsam, wie viel Macht du ausübst oder was du alles schon erreicht hast. Für Verständnis und Frieden zwischen Menschen ist nur das bedeutsam, nämlich ob Gottes Geist uns füllt. Nur seine Kraft ist zu tiefem Frieden in der Lage. Und es ist sein Name und nicht den Namen, den wir uns machen. Es ist sein Name, den Gott über uns ausspricht und der von Bedeutung für uns ist. Dieser Name, Yahweh, ich bin für euch da. Und das ist ein großer, großer Zuspruch, der uns frei macht. Denn es braucht keine Selbsterhöhung mehr auf Kosten anderer. Es ist nur wichtig, welche Sprache Gott spricht. Und das ist die Sprache der Liebe zu seinen Menschen. Das gilt für jeden von uns und für jeden anderen Menschen. Und weil das für alle Menschen gilt, mit denen auch du unterwegs bist, und jetzt lenke ich den Blick auf dich, wie sprichst du mit anderen? Stell ich dir die Frage, welche Sprache sprichst du mit anderen oder über andere Menschen? Sprichst du im übertragenen Sinn die Sprache der Liebe, wenn du anderen begegnest oder über sie redest? Geht es dir um ehrliche Verständigung, damit ein zufriedenstellendes Zusammenleben dabei rauskommt? Überprüf doch mal deine Sprache. Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprechen deine Taten? Gott spricht die Sprache der versöhnten Vielfalt. Gott spricht die Sprache der Liebe, die alle Menschen einschließt, wie unterschiedlich sie auch denken oder glauben mögen. Es geht bei Gott nicht um Ausgrenzung, Trennung, das ist nicht seins, nicht um Gleichmachung und Machtsprache. Gottes Geist will uns vom Unverständnis und vom Missverständnis zum gegenseitigen Verständnis führen. In der Gemeinde, in deiner Familie, in unserer Gesellschaft. Und das betrifft auch das Verständnis für andere Glaubensrichtungen, für Traditionen. Und ja, es ist keine leichte Aufgabe und es wird es auch nicht. Und wir werden diese Aufgabe auch nicht mit Macht überwinden. Aber es wartet am Ende dieser Aufgabe oder vielleicht schon während dieser Aufgabe immer wieder große Verblüffung und Staunen auf uns, wo wir uns darauf einlassen und darüber staunen, was Gott alles wirkt. Im Verständnis und dem Überbrücken zueinander. Gottes Geist kann Großes unter uns bewirken. Das müssen wir nicht selbst. Am heutigen Pfingstfest, da feiern wir, dass Gott die Sprache der Liebe in unserem Leben spricht und dadurch Gemeinschaft unter uns schafft. Ja, also ich halte diese Erklärung, diese Definition für eine Möglichkeit, den Geist Gottes zu beschreiben. Wenn wir also das Kommen des Geistes Gottes zu uns feiern am Pfingstfest, dann feiern wir, dass Gott die Sprache der Liebe in unserem Leben spricht und dadurch Gemeinschaft unter uns schafft. Welche Sprache möchtest du sprechen? Amen.